So, ich muss mich noch ein bisschen an das Mikrofon gewöhnen. Manchmal bin ich ein bisschen zu laut, glaube ich, und dann ist es wieder. Aber ihr in der hinteren Reihe, ihr gebt mir dann Signal, falls es nicht hörbar, nicht verstehbar ist. Und wenn ihr einschlaft, dann werde ich auch ein bisschen wieder lauter. Okay, Klaus, kannst du wieder? Ja, ach, das ist brillant. So soll's immer sein. Blick hinter die Kulissen. Ja, das soll ein bisschen Neugier wecken. Ich möchte Ihnen heute etwas von den Zeiten erzählen, die ich selber Jesuszeiten nenne oder Zeiten der Aufmerksamkeit. Und was verstehe ich denn darunter? Und zwar, es sind Zeiten während des Tages, die ich bewusst in meiner Beziehung zu Gott, die ich bewusst meiner Beziehung zu Gott widme. In diesen Zeiten unterbreche ich meinen Tagesablauf und fokussiere mich auf Gott und sein Wort. Ich nenne es nicht stille Zeit, weil es nicht immer nur still abläuft. Ich nenne es auch nicht Morgenandacht, weil es nicht auf den Morgen nur beschränkt ist. Ich nenne es deshalb meine Jesuszeit. Es sind mehrere Zeiten unterschiedlicher Länge und unterschiedlichen Inhalts, an denen ich meinen Tag mit Blickrichtung auf Gott unterbreche. Ich habe bei mir selber und auch bei Gesprächen mit anderen Nachfolgern Jesu immer wieder den Eindruck gewonnen, dass diese Unterbrechung mit Blickrichtung auf Gott nicht einfach so vom Himmel runterfällt, wenn wir anfangen, Jesus nachzufolgen. Nein, ich glaube, jede wichtige Unternehmung im Leben muss trainiert und eingeübt werden. Jeder Christ ist vom ersten Tag an seiner Nachfolge Jesu ein Auszubildender oder ein Schüler Jesu. Und welche Minimalvoraussetzungen legt Jesus an seine Schüler an? Ich glaube, jeder Schüler von Jesus soll lernbereit sein, soll übungsbereit sein und formbar. Die Ausbildung in der Schule von Gott ist durchaus anspruchsvoll, aber Gott überfordert keinen von uns. Er hat für jeden von uns ein zugeschnittenes Programm. Gott will aus jedem, der um seine Bedürftigkeit weiß, einen kostbaren Edelstein formen. Dazu stellt er seine Leute in ein Team. Gott will keine Einzelkämpfer ausbilden. Wir brauchen einander auf dem Weg der Nachfolge Jesu. Für viele ist gerade die verborgene Zeit mit Gott oder mit Jesus ein umkämpftes Gebiet. Es ist vielleicht deswegen leidvoll, weil du selber einem unerreichbaren Ideal hinterherläufst oder weil dich so viele deiner Aktivitäten davon abhalten, dass Jesus zu einer Randfigur in deinem Leben degradiert wurde. Über unsere verschiedenartigen Jesuszeiten sollten wir uns aus meiner Sicht immer wieder gegenseitig berichten, um uns zu ermutigen und auf dem Weg zu stärken. Es geht bei diesen Gesprächen nicht um ein richtig oder falsch, sondern um unterschiedliche Ausdrucksformen der Beziehung zu Gott. Zeiten der Aufmerksamkeit entdecken wir an unterschiedlichen Seiten in der Bibel, unter anderem im alttestamentlichen Buch Daniel. Dort heißt es, dass der Königsberater und Prophet Daniel dreimal am Tag bewusst anhielt, um zu beten und Zeit mit Gott zu verbringen. Daniel hätte als moderner Staatssekretär oder Minister wohl allen Grund gehabt, zu sagen, ich bin auf Monate ausgebucht und habe keine Zeit für Gott. Aber es scheint, dass er seinen Terminkalender bewusst um die Zeit mit Gott herum aufgebaut hat. Von Jesus selbst heißt es, dass er in aller Frühe, als es noch dunkel war, aufstand, um an einen einsamen Ort zu gehen, um zu beten. Jesus sucht die Stille, hält an, tritt heraus aus seinem Alltag, unterbricht sein Tun, ja lässt sogar Menschen und ihre Nähe für mehrere Stunden hinter sich und sucht bewusst die Einsamkeit. Bevor ich euch nun einen Einblick in meinen Tag mit Jesus gebe, noch eine weitere letzte Vorbemerkung. All das, was ich jetzt euch berichte, sind Ausdrucksformen meines Hungers nach Begegnung mit Gott. Natürlich sind sie keine Norm. Intimität, mit Gott hat ihre Prägung durch unsere eigene Geschichte, hat ihre Prägung durch unsere Defizitbereiche oder durch unser Mann- und Frausein, aber auch durch unsere aktuelle familiäre oder berufliche Situation. Ich würde mich freuen, wenn Sie die Beschreibung meines Tages mit Gott nicht als bindenden Verhaltensmaßstab, sondern als mögliche Form einer bewussten Beziehung zu Gott hören könnten. Also jetzt mal zu einem ganz gewöhnlichen Tag. Meistens geht bei mir so kurz vor 6 der Wecker und ganz häufig geht mir dann nach dem Aufwachen ein Lied durch den Kopf. Es ist ein altes Kinderlied, das ich selber in der Jungschar gelernt habe. Ich singe es nicht laut, weil ich damit meine Frau nicht wecken möchte, aber ich gehe es meistens in meinen Gedanken durch. Es ist ein Ohrwurm. Auswendig gelernte Lieder oder Bibeltexte sind ein Schatz, gerade dann, wenn keine Bibel im Raum ist oder in Reichweite und wenn man im Dunkeln sitzt oder liegt. Das Lied lautet: Danke, Herr Jesus, hab Dank, Herr, dass ich mit dir reden darf. Danke, Herr Jesus, hab Dank, dass du mich hörst. Allen Kummer, alle Sorgen sage ich dir, mein Herr und Gott, alle Ängste, alle Zweifel, alle meine Not. Dann aber auch noch eine weitere Strophe: Alles Frohe, alles Gute bring ich dir, Herr, im Gebet, weil ich weiß, dass hinter allem deine Treue steht. Dieses Lied führt mir am Morgen immer wieder die Nähe und Fürsorge Gottes vor Augen und erwärmt mein Herz. Mir wird es nicht langweilig bei diesem Lied, weil es so viel Kostbares enthält. Nach dem Aufstehen wasche ich mich dann esse ich einen Apfel und setze ich mich hier an meinen Lieblingsplatz mit einer Tasse Tee im Wohnzimmer. Dann lese ich meistens einen kurzen Text, laut. Einmal, manchmal auch zweimal. Warum lese ich laut? Das leise Lesen ist noch gar keine so alte Erfindung. Es ist vermutlich erst im Mittelalter entstanden. Davor wurde immer laut oder zumeist oder zumindest halblaut gelesen. Aber gerade bei den Mönchen hatte das laute Lesen bei der täglichen geistlichen Lesung in einem gemeinsamen großen Raum den Nachteil, dass sie sich gegenseitig ablenkten. Irgendwann hat ein Mönch einfach ausprobiert, die Stimme zu senken und schließlich den Mund gar nicht mehr zu bewegen, sondern nur noch im Kopf zu lesen. Er merkte, dass es funktioniert und teilte es den anderen Mönchen mit. So konnten die Mönche im gleichen Raum ungestört lesen. Bald merkten sie auch, dass das leise Lesen viel, viel schneller geht. Lautes Lesen dauert ungefähr 3-mal so lang wie leises Lesen. Aber warum dann eigentlich noch laut lesen? Es gibt doch für das leise Lesen nur Vorteile. Für mich gibt es eine Parallele zwischen Bibellesen und Essen. Wer würde ein köstliches Essen in wenigen Minuten verschlingen? Wenn wir langsam essen, kann unser Körper die Nahrungsmittel viel, viel besser aufnehmen und in körpereigene Stoffe umwandeln. Und die Verdauung funktioniert auch noch besser. Und natürlich hält der Genuss viel länger an. Genauso ist es auch beim Lesen. Was wir laut lesen, können wir anders genießen. Häufig behalten wir das deutlich besser, was wir länger kauen. Sprich, was wir öfters durchlesen. Reinhard Deichgräber, ein ehemaliger Lehrer am Missionsseminar in Hermannsburg, sagt: Das Gelesene bleibt nicht toter Stoff, totes Wissen, nüchterne Sachinformation, sondern vitale Kraft, die unser Innenleben lebendig und reich macht. Weiter sagt er: Wer leise liest, entkleidet das Wort seines Klanges. Man liest wesentlich intellektueller und aus dem lebendigen Wort wird leicht der tote Text. Wer laut liest, liest hörend. Lautes Lesen ist ein schmeckendes Lesen, ein ruhiges Verkosten. Ein Empfinden des Aromas ist Süßigkeit und Würze. Na, hat Ihnen diese Beschreibung das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen? Liebe Geschwister, lautes Bibellesen ist ein Gewinn. Probieren Sie es einfach mal aus. Wie ich vorhin schon sagte, lese ich zurzeit eher kurze Abschnitte, weil ich von einem alten Kirchenvater gelernt habe, dass nicht das Vielwissen die Seele sättigt, sondern das innere Schauen und Verkosten der Dinge. Ich denke über Texte aus dem Wort Gottes auf unterschiedliche Weise nach. Entweder stelle ich Fragen an den Text. Zum Beispiel, was sagt der Text über Gott? Was sagt er über mich? Welche Verheißung spricht er mir zu? Oder welche Verhaltensaufforderung kann ich entdecken? Oder ich versuche bei Berichten, wie sie uns häufig in den Evangelien begegnen, mit meiner inneren Vorstellungskraft zu sehen, was sich abgespielt haben könnte. Zum Beispiel bei diesem Text aus Lukas 18, Vers 15 bis 17, werde ich Ihnen gleich sagen, was ich mir darunter vorstelle. Es wurden auch kleine Kinder zu Jesus gebracht. Er sollte sie segnen, aber die Jünger sahen das nicht gerne und wiesen sie barsch ab. Doch Jesus rief die Kinder zu sich und sagte, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Ich stelle mich nun in meiner Vorstellung in das damalige Geschehen und vielleicht hilft das Bild Ihnen auch dazu. Da bin ich nun mitten in einem jüdischen Dorf. Ich sehe einige Frauen mit ihren Kindern. Sie sind von harter Arbeit und beschwerlichem Leben gekennzeichnet. Manche tragen ihre Kinder auf dem Arm, andere führen sie an der Hand und wieder bei anderen rennen sie um die Mütter herum. Magdalena, eine 19-jährige Mutter, läuft auf mich zu und sagt ganz aufgeregt, dass Jesus jeden Moment im Dorf eintreffen muss. Er ist mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem und unser Dorf liegt an der Hauptstraße. Ein großer Moment, diesen einzigartigen Rabbi Jesus zu treffen. Magdalena hat ihre 3-jährige Tochter Lea vor 2 Jahren vom Rabbi Gamaliel aus der naheliegenden Stadt segnen lassen. Wir Juden lassen unsere Kinder nach dem ersten Geburtstag von einem Rabbiner segnen. Magdalena sagt mir, ihren Sohn Ruben würde sie gern von Jesus segnen lassen. Von ihm hat sie viel Gutes gehört. Er schickt die Sünder nicht fort. Er hat schwerkranke Menschen geheilt, sogar Leprakranke. Er hat schon ein totes Mädchen wieder auferweckt. Er ist ein Mann mit Vollmacht. Die junge Mutter Magdalena ist wild entschlossen, ihren Ruben von Jesus segnen zu lassen. Wann kommt er endlich? Merken Sie, wie der Text durch konkrete Personen oder möglich ausgedachte Dialoge für uns eine andere Nähe entwickeln kann? Gerade für langjährige Bibelleser kann diese Herangehensweise von kühler Distanz und mechanischem Lesen bewahren. Ich habe Ihnen parallel dazu das Bild des Künstlers Rene Portfleet aus dem Buch »Er war einer von uns« an die Wand projiziert. Auch die Bildbetrachtung einer biblischen Erzählung kann einem altbekannten Text neue Würze verleihen. Derzeit lese ich zusätzlich noch einen Bibelkommentar eines Theologen und lasse sein geschichtliches Hintergrundwissen und seine Beobachtung in meine Textbetrachtung einfließen. Gerade bei einem schwierigeren Text sind Hilfsmittel wie ein Kommentar oder eine Studienbibel aus meiner Sicht unersetzlich. Sie helfen, die 2000-jährige Kluft zwischen der Entstehungsgeschichte biblischer Texte und unserer heutigen Zeit zu überbrücken. Manches Mal schreibe ich auch etwas in mein Tagebuch. Manchmal schreibe ich eine Nacherzählung von dem Text und kann danach erkennen, habe ich ihn verstanden oder habe ich ihn nicht verstanden. Aus der klösterlichen Tradition kennen wir unterschiedliche Ordnungen, vor allem die Regeln von Benedikt von Nursia, der zu seinen Leuten sagte, betet und arbeitet und lest, halte ich für eine ganz gute Regel. Und ich mache mir immer wieder Gedanken, wie können wir diese glaubensfördernde Ordnung auch außerhalb der Klostermauern leben. Ein guter Rhythmus, beten, arbeiten und lesen. Ich habe mir seit geraumer Zeit auch in meine elektronische Terminverwaltung jeweils am Tag 2 Termine eingetragen, um 10 Uhr und um 15 Uhr, habe denen lateinischen Namen gegeben, Tempus Attenti, dann hört sich's für mich ein bisschen besser an. Und diese Zeiten erinnern mich an meine Jesuszeiten. Mein Smartphone oder mein PC gibt mir einen kleinen Ton, wo ich weiß, jetzt ist wieder Zeit der Aufmerksamkeit, wo ich aufblicken möchte. Manchmal nur ganz kurz, manchmal überhöre ich den Ton. Manchmal bete ich für jemanden, der mir einfällt. Manchmal lese ich kurz die Tageslosung, gibt es ja auch über Smartphone. Oder kann man auch noch das schöne blaue Buch zu Händen nehmen. Aber es ist mir wichtig, auch während des Tages aufzublicken zu meinem Gott. Mir hilft es, meine bewussten Jesuszeiten auch mit Aktivitäten zu verknüpfen, die ich sowieso regelmäßig mache. Also zum Beispiel bei den Mahlzeiten kennen viele von Ihnen das gute Gebet zum Essen oder auch bei der Toilette oder beim Joggen oder beim Autofahren. Das sind für mich Zeiten, wo ich alleine sein kann mit meinem Gott. Abends vor dem ins Bett gehen, ich gehe meistens ein bisschen später ins Bett, lese ich immer gerne noch einen guten Text, damit ich mit etwas Gutem vom Wort Gottes einschlafe und auch die Nacht in Ruhe verbringen kann. Vielleicht denken Sie jetzt, der da vorne hat gut reden, er arbeitet ja für eine Missionsorganisation, ist also ein frommer Professioneller, für den ist das sowieso richtig, der Pfarrer muss es genauso auch machen, für die ist das alles kein Problem, aber ich mit meinem Leben, für mich sieht das ja ganz anders aus. Aber die Frage, die zugespitzte Frage lautet für jeden von uns, wer oder was ist mir wirklich wichtig in meinem Leben? Jeder von uns ist mit 24 Stunden gleichermaßen beschenkt. Einen guten Teil davon dürfen wir schlafen und essen, einen anderen davon gehen wir bezahlter oder unbezahlter Arbeit nach. Aber dann gibt es für jeden Freiräume, die er füllen kann mit dem, was ihm wichtig ist. Es gibt so viele interessante Angebote, seine Zeit mit Aktivitäten zu füllen, die gut und befriedigend sind. Aber ich bin dafür verantwortlich, welchen zeitlichen Stellenwert Gott in meinem Leben hat. Und ich denke, heute wäre ein guter Tag, nochmal diese Fragen zu überlegen, welche deiner oder ihrer regelmäßigen Aktivitäten sind erstrangig und zweitrangig. Vielleicht lässt sich das nachher auch noch beim Mittagessen nochmal erörtern. Vielleicht wollen Sie nochmal miteinander reden über diese Frage. Oder wie sehen derzeit Ihre bewussten Jesuszeiten aus? Was ist gut und was braucht Veränderung? Ich glaube, es ist zu lange ein Tabubereich gewesen, dass jeder sagte, naja, das geht niemand anders was an. Das ist im Schlafzimmer von mir. Da hat niemand Zugang und da soll auch niemand drüber reden. Mir geht es hier nicht darum, dass wir den anderen kritisieren oder sagen, ich mache das besser wie du. Mir geht es darum, dass wir voneinander lernen. Ich würde noch mit einer gemeinsamen Aktivität gerne diese Predigt schließen. Und zwar, diese Aktivität nennt sich Bibelteilen. Bibelteilen geht ganz einfach. Wir lesen einen Text, denken nochmal 2 Minuten drüber nach und drehen uns dann, wer möchte, zu seinem Nachbar und teilen ihm unsere Beobachtungen mit. Was wir in diesem Text gesehen haben. Ich habe einen Text mitgebracht, das war, als ich letztes Jahr mit Freunden unterwegs war in Dänemark, da haben wir auch das Bibelteilen gemacht. Und da haben wir auch diesen Text uns angeschaut. Ein ganz, ganz berühmten Text, der allerdings nicht so ganz einfach ist. Aber wir nähern uns, und ich werde nur ein paar Hintergrundinformationen dazu sagen. Und dann lade ich Sie ein, denken Sie doch mal über den Text nach. Was fällt Ihnen dazu auf? Und teilen Sie das mit jemand, der neben oder in Ihrer Nähe sitzt oder neben Ihnen oder vor Ihnen sitzt. Es heißt, glücklich ist, wer nicht lebt wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Glücklich ist, wer sich kein Beispiel an denen nimmt, die gegen Gottes Willen verstoßen. Glücklich ist, wer sich fernhält von denen, die über alles Heilige herziehen. Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser steht, der Frucht trägt, jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Noch ein paar Hintergrundinformationen zu diesem Psalm. Normalerweise denkt man ja, Psalmen sind Gebete. Psalm 1 und Psalm 2 sind allerdings keine Gebete. Hier wird niemals Gott angesprochen. In einem Gebet spricht man normalerweise Gott an. Psalm 1 und 2 tun das nicht, sondern sie sind wie eine Haustür in ein Haus der Psalmen. Wie wenn man eintritt. Es gibt 150 Psalmen und die ersten zwei, die sind so die Türpfosten zu diesem Buch der Psalmen. Stellt euch jetzt mal vor, ihr kommt zu einem Haus eines guten Freundes, ihr klingelt und die Tür wird geöffnet. Dein Freund sagt, ach, da bist du ja, sei gegrüßt, schön, dass du da bist. Und in dem alten Israel sagte man in einer solchen Situation Baruch Haba. Das bedeutete, gesegnet der da kommt oder selig der Mensch, der da vor mir steht. Das ist auch dieser Gruß am Anfang. Das heißt, der Ankommende, der wird erstmal in der orientalischen Welt charakterisiert und gelobt. Und er wird auch abgegrenzt und abgehoben von denen, die jetzt gerade nicht gekommen sind. Hier in dem Text lesen wir, der Ankommende wird von denen abgehoben, die gottlos sind oder die Spötter sind. Er kann nicht zum Haus kommen und gleichzeitig auf dem Weg der Sünder gehen. Er kann nicht zum Haus kommen und gleichzeitig mit den Spöttern zusammen sein, die über alles Heilige herziehen. Das geht nicht. Wir können nicht zu Gott kommen und gleichzeitig über ihn spotten. Das passt nicht beim Beten zusammen. Nein, der ins Haus der Psalmen kommt, tut es, weil er der Einladung Gottes Vertrauen schenkt und Freude hat an Gott. Wer mit Gott und seinem Wort vertraut ist, den zieht es zum Gebet. Also das nochmal als Hintergrundinformation. Das war ein ganz normaler Gruß im Jüdischen, dass man jemand, der gekommen ist, zu einem Haus gelobt hat, charakterisiert hat und abgegrenzt hat von denen, die jetzt nicht gekommen sind. Denken Sie doch nochmal ein, zwei Minuten über den Psalm nach und tauschen Sie das mal aus mit Ihrem Nachbar, was Sie von dem Psalm angesprochen hat oder was Sie geärgert hat. Wenn Sie etwas geärgert hat, können Sie das auch sagen. Ich würde dann den Predigtteil mit einem Gebet noch abschließen, wenn Sie sich miteinander unterhalten haben.